Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen. Diesmal wollen wir mit ihm darüber reden, wie er zu seinem, wie wir finden, sehr, sehr guten Buch gekommen ist, wie er sich das als Autor so herangetastet hat, wie er das Buch geschrieben hat. Bevor wir allerdings unseren Autor hier begrüßen, bin ich wie immer ein klitzekleines bisschen unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke, gut. Hallo Marc, hallo Paul. Heute führen wir in der Tat mal wieder ein Autorengespräch und zwar mit Dr. Paul Vogt, seines Zeichens Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Taylor Bessing. Dort leitet er die Praxisgruppe Technology, Media and Telecoms. Vor kurzem haben wir die dritte Auflage seines Buchs IT-Sicherheitsrecht aus dem Otto Schmidt Verlag vorgestellt und genau darüber wollen wir auch mit ihm heute sprechen. Also ohne große weitere Vorrede, herzlich willkommen Dr. Paul Vogt.
Danke, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, Paul, um mit uns ein bisschen über dein Buch zu sprechen. Wir haben ja schon über das Buch geredet, nichtsdestotrotz will ich der Vollständigkeit halber mal hier ganz kurz auf meinen Bildschirm umschalten und noch einmal hier dieses Buch zumindest namentlich nennen. Das ist das Buch IT-Sicherheitsrecht, Pflichten und Haftung im Unternehmen. Das Werk kostet 79,80 Euro in der gedruckten Fassung. Das Buch ist auch enthalten in dem ein oder anderen Online-Modul. Und das Buch hat immerhin 421 Seiten, ist jetzt in der dritten überarbeiteten Auflage 2026 erschienen. Und bei dem Buch bist du ja kein Herausgeber, sondern du bist der alleinige Autor dieses Werks. Du bist für alle 421 Seiten verantwortlich. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe immer mal wieder bei Mandanten Vorträge über das IT-Sicherheitsrecht gehalten und hatte so im Prinzip so einen Standardvortrag, wenn man so möchte, und hatte mir das Ganze mal intensiver auch angeguckt, habe natürlich in Teilen beraten, aber das ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Das Buch bildet auch ein sehr breites Feld ab. Also es ist jetzt nicht nur NIS 2 und DORA und CRA und so weiter, sondern es ist eben auch Gesellschaftsrecht, gesellschaftsrechtliche Compliance. Warum muss ein Vorstand auf Informationssicherheit achten? Vertragsrecht, allgemeines Zivilrecht, Schadensersatz, Produktsicherheit. Man hat ja ziemlich brutal Mitbestimmung und sowas. Diverse Rechtsbereiche, die irgendwie an die IT-Sicherheit angrenzen, ohne dass man dass so richtig IT-Sicherheit draufsteht. Ja, auch Aufbewahrungspflichten finde ich so ein ganz schönes Beispiel. Du musst bestimmte Verträge und Geschäftsbriefe aufbewahren. Und da denkt ja keiner an IT-Sicherheit, aber natürlich sind diese Geschäftsbriefe häufig E-Mails. Ja, die Verträge eben auch irgendwie digital nur vorhanden. Und da musst du entsprechend natürlich sicherstellen, dass sie auch wirklich reproduzierbar sind, dass sie nicht veränderbar sind. Und da kommt dann auch wieder Informationssicherheit ins Spiel. Also es ist eine sehr, sehr breite Materie. Und ich habe dann im Prinzip irgendwie mich gewundert, dass es zu dem Thema noch kaum was gab. Ja, das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es gar kein Buch jedenfalls zu dem Thema. Und dann habe ich im Prinzip diesen Vortrag strukturiert und in einem Buch abgebildet, damit man das mal so ein bisschen zusammengefasst hat. Das war auch du hast gerade gesagt, 421 Seiten, das war bei der ersten Auflage noch ein bisschen anders. Mhm. Deutlich weniger Seiten, also der Bereich ist auch ganz schön gewachsen über die letzten 10 Jahre.
Ja. Klar ist in den letzten Jahren viel passiert, auch mit europarechtlichen Verordnungen dazu. Aber jetzt hilf uns noch mal so ein bisschen auf die Sprünge, weil ich unterstelle jetzt mal, du hast vorher einen 90-minütigen Vertrag gehabt und von einem 90-minütigen Vertrag auf ein vielleicht nur halb so dickes Buch, 220 Seiten, da ist ja ein bisschen Arbeit dazwischen, zwischen diesen beiden Schritten.
Das kann man so sagen, es hat ein bisschen länger gedauert als 90 Minuten, das zu schreiben. Aber ich mache das ganz gerne. Der Vorteil beim Schreiben ist, man kriegt das vom Zeitmanagement ganz gut hin. Ja, schreiben kann man, wenn man Zeit hat, wenn man irgendwie mal 2 Stunden Pause am Tag hat, dann kann man an so einem Projekt weiterarbeiten. Das ist der Vorteil gegenüber einem Vortrag beispielsweise. Der muss eben an dem Tag und zu dem Zeitpunkt sitzen, wo er gehalten werden muss. Und da ist dann egal, ob man viel auf dem Tisch hat und ob es eigentlich gerade überhaupt nicht reinpasst. Da ist man stärker eingeengt. bei so einem Buchprojekt muss man sich natürlich trotzdem diese Freiräume schaffen. Und diese Freiräume schaffen heißt im Zweifel auch vielleicht eine Stunde später nach Hause kommen, ja, weil sonst kriegt man das Ganze nicht rein. Aber das ist so ein bisschen flexibler und man kann so ein kleines bisschen mehr mit der Zeit spielen. Deswegen geht das auch.
Bist denn du damals auf den Verlag zugekommen oder ist der Verlag auf dich zugekommen?
Nee, ich bin auf den Verlag zugegangen. Ich hatte schon ein paar Bücher geschrieben damals und das macht es auch einfacher mit der Zeit. Ja, man kommt natürlich in eine Übung rein, man weiß, wie strukturiert man so ein Buch, wie kriegt man das auch in einer vernünftigen Zeit geschrieben. Das erste Projekt, was ich gemacht habe, war sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, ja, weil man überhaupt erstmal reinfinden musste, gucken musste, wie alles geht. Das war das Konzerndatenschutzhandbuch. Und das war jetzt hier dann schon Buch Nummer, ich weiß nicht, 3, glaube ich, 3 oder 4. Also da ist man dann so ein bisschen mehr in der Übung drin und da geht das Ganze auch so ein bisschen besser. Aber hier bin ich auf Otto Schmidt zugegangen und habe gefragt, ob das was für die wäre.
Hat denn der zuständige Lektor beim Otto Schmidt Verlag gesagt, ja, das ist genau das Buch, was wir brauchen? Oder musstest du da schon Überzeugungsarbeit leisten, dass IT-Sicherheitsrecht genau jetzt ein Buch braucht?
Nee, das ist eigentlich relativ gut und schnell aufgenommen worden. Ich glaube, das Gefühl, dass das ein wachsender Rechtsbereich ist, das war damals schon da. Und es gab nichts. Ja, das war ja das erste Buch überhaupt. Das heißt, es war auch ganz interessant, das direkt so mal zu versuchen. Also das ist eigentlich sehr, sehr positiv aufgenommen worden. So positiv, dass da darüber dann auch eine Seminarreihe vermittelt worden ist ans Deutsche Anwaltsakademie. Ich mache seitdem so ein Ganztagsseminar zusammen mit Oliver Stiemerling und zum IT-Sicherheitsrecht. Und das war dann so ein bisschen so Hand in Hand. Wir haben dann auch das Buch damals beworben. Ich habe dann auf dem CR-Blog diverse Beiträge geschrieben zum IT-Sicherheitsrecht, um da so ein bisschen die Themen einmal auch außerhalb des Buchs zu setzen. Und das ist sehr, sehr gut aufgenommen worden von Otto Schmidt. Und auch, die haben auch sehr, sehr gutes, Ulrich Kaspar macht das bei denen, der macht das wirklich auch sehr, sehr gut und sehr gründlich und liest das auch durch und gibt nochmal gutes Feedback zu dem Buch. Es war und ist eine gute, sehr gute Betreuung.
Jetzt wollen wir das vielleicht kurz zeitlich einordnen. Die dritte Auflage ist ja von 2026. Wir haben, glaube ich, eine der Vorauflagen auch besprochen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die erste oder die zweite war. Über welchen Zeitraum sprechen wir? Wann kam die erste Auflage raus?
Ich meine, das war 2018.
Okay, ja. Also in der Tat, also wir sprechen nicht von der unmittelbaren zeitlichen Begebenheit von NIS2 oder sonstige Dinge, wo das, wenn überhaupt, noch in irgendeinem Kopf der EU-Abgeordneten vielleicht steckte, aber...
Nee, also das Erste war, also da gab es, also der zweiten Auflage war, glaube ich, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das neue Thema, und damals war es eben noch das IT-Sicherheitsgesetz 1.0, wenn man so möchte. Und das hat aber ja so einen geringen Anwendungsbereich, dass den Namen ja fast nicht verdient hatte. Ja.
Ja. Okay, aber damals hast du schon gesagt, das ist so ein Thema, da muss ich mir die Zeit nehmen und ein Buch draus schreiben. Ich habe zumindest rausgehört, du schreibst relativ gerne, weil das Geld, was man damit verdient, kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht die Triebfeder. Ne? Damit wird man ja kein Millionär, selbst wenn man gut verkauft. Das ist ja nicht ansatzweise adäquat zu dem, was man da reinsteckt.
Also bei dem IT-Sicherheitsrecht war es auch so, ich berate ja viel international und ich habe gesehen, dass in anderen Märkten IT-Sicherheit schon eine größere Rolle gespielt hat als bei uns, gerade so Asien beispielsweise. Und dann war eigentlich klar, dass das auch hier stärker kommen wird und habe mich deswegen frühzeitig auf das Thema gestürzt. Ich schreibe ganz gerne, macht mir Spaß und man hat natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, dadurch auch die, ja, Thought Leadership, sagt man, also irgendwie wahrzunehmen, dass man eben auch bestimmte Themenpunkte setzen kann, die man für wichtig hält. Das ist über so ein Buch natürlich ganz gut möglich, weil man dann sich entsprechend sehr umfangreich mit so einem Thema auseinandersetzt und dazu Stellung bezieht.
Aber war dir von Anfang an klar, dass du so ein Praxiswerk schreiben wolltest? Du hättest ja auch einen Kommentar oder sowas machen können.
Nee, das war hier mir relativ klar. Ich wollte irgendwas haben, was in der Praxis verwertbar ist. Das Buch heißt ja auch Pflichten und Haftungen im Unternehmen. Das heißt, ich habe mich ganz gezielt auf die Problemstellungen beschränkt, die im Unternehmen relevant sind. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht groß mich zu Behördenstrukturen oder Ähnlichem geäußert, sondern wirklich versucht, Unternehmen ein bisschen Guidance an die Hand zu geben, worauf sie achten sollten und vor allem auch einen einfachen Einstieg in die Materie zu ermöglichen.
Nur mal als Idee für eine eventuelle vierte Auflage oder für ein Spin-off, die Behörden bräuchten sowas auch. Sehr stark sogar.
Ja, das stimmt. Ja, in der Tat. Ja, nein, das ist aber nochmal ein, ich gerade am Anfang, das ist jetzt fast ungewollt, muss ich sagen, auf diese 420 Seiten angewachsen. Das war am Anfang auch bewusst mal gehalten, dass wir ein Einstieg in die Materie sein. Es soll einfach sein und lesbar und irgendwie so ein bisschen Gefühl geben. Und dann kann man ja in Themenbereiche auch nochmal tiefer reingucken, wenn man das gerne möchte. Das Problem ist halt, dass jetzt so viele Gesetze einfach oben drauf gekommen sind, dass das mit dem Schmalhalten nicht mehr ganz so einfach geht.
Wie war das denn, als sogar, du hast ja quasi die Büchse der Pandora geöffnet, bevor dann NIS 2 und DORA und CAA und so weiter kamen. Und dann hast du irgendwann im Lauf der Zeit gemerkt, oh, jetzt kommen da eine ganze Reihe von Gesetzen, die ich da eigentlich mit aufnehmen müsste. Hast du dich darüber gefreut oder hast du gesagt, oh Gottes Willen, was habe ich da losgetreten?
So dazwischen. Also meistens ist man ganz guter Dinge und Hoffnung, wenn man so ein Projekt startet und freut sich auch. Während man das Projekt durchführt, ärgert man sich die ganze Zeit. Warum hat man sich das nochmal angelacht? Wenn es dann wieder fertig ist, dann ist nach einer gewissen Zeit der Schmerz vergessen. Das ist in der Tat, während man das macht, durchaus auch ganz schön mühsam teilweise.
Du sagst es jetzt schon ganz schön mühsam. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Also wir haben jetzt den Paul Vogt, der Partner in einer weltweit agierenden Großkanzlei ist, der dort nicht nur Partner ist, sondern auch ein komplettes Team steuert mit einem Themengebiet, wo es im Moment quasi nur so brodelt an Dingen, die irgendwo aufplöppeln. Und wir haben noch einen Autor, der sich noch ein bisschen Zeit nimmt, ein Werk zu schreiben, zu überarbeiten und so weiter und so fort. Wie schaffst du das in deinen Arbeitsalltag mit einzubetten? Zeitmanagement, schwarzer Gürtel.
Die Frage ist so ein bisschen, wie definiert man seinen Arbeitsalltag? Ne? Also das ist ja der Nachteil daran, Partner einer internationalen Großkanzlei zu sein, ist, dass die Arbeitsbelastung im Regelfall natürlich relativ hoch ist. Der Vorteil ist, dass es ein freier Beruf ist und dass man als quasi Selbstständiger, der man ja ist, wenn man Partner in so einer Sozietät ist, doch eine ganze Menge Möglichkeiten hat, sich das Zeitmanagement selber zu gestalten. Ja, natürlich, gerade wenn Mandanten kommen, bin ich Dienstleister und muss mich danach richten, was die Mandanten gerade wollen. Aber ich bin schon in der Lage, mich so zu organisieren oder eben auch mir die Prioritäten so zu setzen, wie ich sie gerne gesetzt haben möchte. Ja, das heißt, ich priorisiere entsprechend, dass ich das trotzdem noch schaffe. Und ich finde es eben auch wichtig, gerade wenn man in einer Sozietät tätig ist, die in dem Bereich ja auch stark ist und ein gutes Ansehen genießt, dass man dieses Thought Leadership auch übernimmt. Wir machen relativ viel ja sonst auch in dem Bereich, irgendwie Webinare, Online-Veröffentlichungen und eben zu zeigen, wir sind da immer am Puls der Zeit und wir begleiten die Themen nicht nur reaktiv, sondern proaktiv und kennen uns wirklich aus an diesen Themen. Und dafür ist so ein Buch natürlich immer eine schöne Sache. Ja, wenn man ein Buch geschrieben hat über das IT-Sicherheitsrecht, dann ist das ja auch ein Kompetenznachweis. Ja, heißt gar nicht unbedingt, dass ich mehr Kompetenzen habe als vorher, wobei ein bisschen schon, für mich ist das auch immer Fortbildung. Ja, aber das ist natürlich, man steht dann auch für was am Markt und das ist natürlich ganz hilfreich mit so einem.
Das heißt, im Haus, ich unterstelle das jetzt mal einfach, im Haus wird so ein Projekt dann auch nicht verteufelt. So jetzt schreibt er noch nebenbei ein Buch und hat dadurch ja weniger Zeit für den Mandanten, sondern es wird schon auch gern gesehen, weil es eben auch eine Außenwirkung hat und so weiter.
Absolut, das gehört ja also zu so einer unternehmerischen Tätigkeit auch mit dazu, dass man eben sich selbst um so eine Außenwirkung kümmert. Und das wird gerne gesehen.
Okay. Ich finde das sehr spannend aus unterschiedlichen Gründen, aber unter anderem eben auch, weil es natürlich zeigt, dass selbst im Jahre 2026 so etwas Oldschooliges wie ein Buch immer noch funktioniert im Markt und einem immer noch einen Nachweis gibt, dass man von einer Thematik Ahnung hat und dass es im Zweifelsfall auch ein Wettbewerbsvorsprung ist. Das ist, glaube ich, nach wie vor noch so. Oder wie siehst du das?
Ich glaube schon, dass so ein Buch was ausmacht. Ich meine, das Buch selber führt jetzt, ist eben das, was ich meinte, das ist sozusagen Nachweis eines Expertentums. Ja, das ist jetzt, das bringt jetzt nicht unbedingt, das akquiriert nicht für einen, ja, sondern das ist einfach nur, dass man sich im Markt entsprechend positioniert. Aber ich glaube, dafür hilft schon. Ich habe mir die Gedanken in der Tat auch gemacht, was bedeutet das mit KI? In 5 Jahren ist wahrscheinlich die Hälfte der Bücher komplett KI geschrieben. Es guckt aber sowieso keiner mehr in dieses Buch rein, weil man sowieso nur noch die KI befragt und sich dann auf die Antworten der KI verlässt und gar nicht mehr in das eigentliche Grundwerk reinguckt. Das ist natürlich auch die Frage, hat man dann Lust, noch so ein Buch zu schreiben, wenn es sowieso keiner mehr in die Hand nimmt, sondern eigentlich nur die KI sich den Inhalt noch anguckt. Das ist so eine Frage, die habe ich für mich noch nicht zu 100% beantwortet. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das in ein paar Jahren anders aussieht als heute.
Das leitet ganz gut zu meiner Frage noch über, die ich habe. Also angesichts der Dynamik, die in diesem Umfeld ja momentan speziell ist, angesichts der diversen Omnibusse, die wir aus der EU jetzt schon bekommen haben und noch bekommen werden, speziell in diesem Bereich, ist eine vierte Auflage geplant und ist sie und vielleicht dann nicht in Printform, vielleicht wird es ja ein reines Online-Werk, aber ist eine weitere Auflage geplant?
Also momentan habe ich erstmal gar nichts geplant diesbezüglich. Aber klar, wenn ich merke, dass das Thema weiter spannend bleibt und da ist ja viel Bewegung drin, man merkt ja jetzt schon Gedankenspiele NIS 2 wieder anzufassen oder Cyber Security Act 2.
Selbst die DSGVO soll ja angefasst werden.
DSGVO, Omnibus, klar.
Da friert ja die Hölle zu, ja.
Da gibt es Bewegung. Also ich würde schon denken, dass es dann irgendwann auch eine vierte Auflage von gibt.
Ja, also Material, glaube ich, hast du dann genug. Ja. Das glaube ich auch, ja.
Genau, gut. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage, noch mal so ein bisschen über das Buch hinausgehend. Das muss ich jetzt einfach mal an der Stelle stellen. Wenn wir jetzt schon jemand hier einen Vertreter haben, der international in einer Kanzlei tätig ist und wahrscheinlich, so interpretiere ich das jetzt auch mal, nicht nur die deutsche / europäische Gesetzgebung kennt, sondern auch vielleicht die ein wenig aus Asien, Nordamerika, Südamerika. A, die Frage, wie siehst du uns Europäer in dem Bereich IT-Sicherheitsrecht aufgestellt? Und B, wie siehst du die deutschen Unternehmen im Bereich IT-Sicherheitsrecht aufgestellt? Oder schlägst du jeden Abend die Hände über dem Kopf zusammen?
Also ich glaube, Deutschland ist wirklich so ein bisschen ein Sonderfall. Ich glaube, ich habe das gerade auf einer Konferenz, dass irgendwie das, je nachdem, wie man das berechnet, irgendwie das Angriffsziel Nummer 2 oder 3 oder 4 weltweit, also jedenfalls relativ weit vorne dabei. Es gibt regelmäßig irgendwelche Bitkom-Studien, die dann sagen, weiß ich nicht, 1-2% des Bruttosozialprodukts geht durch Cyberattacken verloren. Ich glaube, Deutschland hat deswegen auch Probleme, weil wir eine sehr, sehr große KMU-Landschaft haben. Das heißt, viele durchaus große mittelständische Unternehmen, die auch in der Lieferkette eine große Rolle spielen. Ja, das heißt, wenn ich da jemanden angreife, habe ich einen großen Einfluss auf das System insgesamt. Aber die Unternehmen fühlen sich noch zu klein oder sind dann ein bisschen, hemmsärmlich ist vielleicht das falsche Wort, aber gehen so ein bisschen pragmatischer mit Dingen um oder vielleicht eine Spur zu pragmatisch manchmal. Das heißt, die Großkonzerne, die schützen sich gut, die ganz, ganz kleinen sind vielleicht nicht so ein interessantes Target, aber gerade der Mittelstand ist eben schon hinreichend interessantes Target und schützt sich nicht immer entsprechend. Deswegen ist, glaube ich, Deutschland ein ziemlich starkes Angriffsziel. Und wir sehen das natürlich, diese ganzen State-Sponsored-Attacken, die werden hochgefahren. Das heißt, wir haben natürlich auf der einen Seite die Unternehmen, die irgendwie Hacking as a Service anbieten oder die Hacker, die Hacking as a Service anbieten. Das heißt, ich kann mir das einfach im Darknet kaufen. Es gibt State-Sponsored-Attacken. Russland, China, Nordkorea werden da immer wieder genannt. Aber es gibt auch unabhängig von den Angriffen von außen auch ganz viel, was einfach von innen passiert. Ja, Mitarbeiter, die vielleicht gekündigt wurden oder unzufrieden sind und dann nochmal irgendwie groß Geschäftsgeheimnisse mitgehen lassen oder die irgendwie social engineered worden sind oder die auch vielleicht gar nichts Böses wollen, eigentlich alles richtig machen wollen, aber man hat irgendwie 250 Seiten interne Richtlinien, die irgendwo auf dem Papier stehen, aber kein Mensch kümmert sich darum, dass sie wirklich in der Praxis angewendet werden. Und da gehen einfach Sachen schief. Das ist relativ vielfältig der Grund, warum es da zu Problemen kommen kann. Und wir sehen da echt, gerade auch bei diesen Ransomware-Attacken, ziemlich harte Fälle von Unternehmen, die teilweise, wo der komplette Konzern für einen Monat im Prinzip nicht arbeitsfähig ist, wo du dann auch irgendwann die Frage stellst, was machst du jetzt? Und wenn du nichts tust, wann stöcherst du in die Insolvenz? Obwohl vorher alles super war. Also es ist schon ein großes Thema.
Ja, ich glaube, das wird von vielen Unternehmen nach wie vor noch unterschätzt, dass das Thema IT-Sicherheit schlicht und ergreifend ein Insolvenzrisiko ist. Punkt. Ne? Und das wird häufig nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann IT ist ohnehin immer so ein Thema. Wenn die IT funktioniert, ist die IT-Abteilung super. Wenn die IT nicht funktioniert, ist die IT-Abteilung doof. Da arbeiten nur Vollhonks. Und ja, IT-Sicherheit ist aber eigentlich ein Management-Thema.
Gut. Absolut.
Ja. Aber ich denke, das erzählen wir hier ständig auf diesem Kanal. Ja. Und auch unsere Gäste.
Ich denke auch, also ich glaube, dass man den Unternehmen und auch den Behörden vermitteln muss, das, was in NIS 2 zum Beispiel drin steht, es ist eine gute Idee, sich daran zu halten, nicht weil es im Gesetz steht, sondern weil es einfach eine gute Idee ist, weil es sinnvolle Maßnahmen sind. Ja, auch wenn es da nicht drin stünde, wäre es super, wenn du dich dran halten würdest oder selbst wenn du nicht NIS 2 Verpflichteter bist. Das in die Köpfe reinzukriegen, das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen. Und da hoffe ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen den DSGVO-Effekt, weil als die DSGVO kam, war das große Jammer auch immer groß. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass das Datenschutzrecht viel stärker in die Köpfe reingekommen ist von Unternehmen, von Behörden, von Betroffenen, als dass es vorher war. Ja, obwohl es ja eine Rechtslage in Deutschland, die gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat dadurch, aber es ist nochmal stärker in den Fokus gekommen.
Also wir sehen das auch und ich meine, NIS 2 hat, glaube ich, nicht den gleichen Effekt wie die DSGVO, das kann ich schon sagen, aber der Anwendungsbereich ist natürlich viel, viel, viel breiter und wir sehen viel mehr Interesse von Mandanten, von Unternehmensseite an dem Thema IT-Sicherheit insgesamt als vorher. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen Triggerpunkt dafür ist, sich mit dem Thema nochmal ein bisschen weiter auseinanderzusetzen. Auch diese Geschäftsführerhaftung, die ja ausdrücklich drinsteht, die ist ja auch nichts Neues. Ja, die ergibt sich ja sowieso aus dem Gesetz. Im Prinzip ist es nur ein Verweis auf die ohnehin bestehenden gesellschaftsrechtlichen Vorgaben, in Deutschland jedenfalls. Aber trotzdem, da wird nochmal so ein Ausrufezeichen gesetzt. Wenn das so ausdrücklich in so einem Gesetz drinsteht, dann muss ich mir das als Geschäftsleitung vielleicht doch nochmal ein bisschen genauer ansehen. Das hat schon ein bisschen Effekte.
Drück mir die Daumen, dass das einen positiven Effekt gibt, ja.
Gut, dann danken wir dir für deine Zeit, dass wir hier über dich und dein Buch ein wenig sprechen konnten, wie es zu dem Buch gekommen ist. Und ja, wenn du irgendwann eine vierte Auflage hast, dann bist du aufs Allerherzlichste wieder hier eingeladen, um uns vielleicht ein bisschen über die Neuerungen zu erzählen. Oder auch wenn du ein anderes spannendes Buchprojekt hast, dann melde dich gerne bei uns. Es war sehr spannend, mit dir zu reden. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank aber auch an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Verteilt ein bisschen Liebe in Form von Sternchen, in Form von Daumen nach oben, in Form von Kommentaren. Wenn ihr eine Frage an den Paul Vogt habt, dann schreibt sie gegebenenfalls einfach hier drunter. In irgendeiner Form kriegen wir das schon miteinander und untereinander ausgetauscht. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, weil sind wir ehrlich, all das tut dem Algorithmus gut und dann freuen wir, dass dieses Video von noch mehr und noch weiteren Leuten gesehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.